Wir von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigtext heute besteht nur aus einem Vers, das ist selten, genauer gesagt aus der Hälfte eines Verses, und zwar aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser, Kapitel 4, Vers 15, die zweite Hälfte. Wir bleiben einfach jetzt sitzen und hören diesen Halbvers. Paulus schreibt an die Christen damals, und er meint auch uns damit, weil es Gottes Wort ist: Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Noch einmal: Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Nun segne, lieber Heiland, dieses Wort ganz konkret und praktisch in unserem Leben, auf dem Weg mit dir und auf dem Weg zu dir. Amen. Liebe Gemeinde, das hören wir doch gerne. Oder etwa nicht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich denke, es stimmt. Das hören wir gerne, wenn jemand zu uns sagt: Mensch, du hast dich überhaupt nicht verändert. Das hören wir Männer gern und die Frauen wahrscheinlich noch lieber. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Meistens ist das ja als Kompliment gedacht. Und solch eine Anerkennung, die tut uns gut. Aber ist das wirklich immer ein gutes Zeichen, wenn man sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte so gut wie gar nicht verändert? Bert Brecht in seinen Kalendergeschichten erwähnt er einen gewissen Herrn Keuner und sagt von ihm Folgendes: Ein Mann, der Herrn Keuner lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: Sie haben sich ja gar nicht verändert. Oh, sagte Herr Keuner und wurde bleich. Also da war die Reaktion anders. Nicht, ach, ich habe mich nicht verändert, sondern das ist ja schlimm. Er wurde bleich. Sie haben sich nicht verändert. Oh, wie schrecklich. Auch für ein Menschenleben gilt das Sprichwort: Stillstand ist Rückgang. Und die Bibel weist uns immer wieder darauf hin, dass Veränderungen im Leben gut und notwendig sind. Gott möchte, dass wir nicht die bleiben, die wir schon immer waren, sondern Gott möchte, dass wir uns verändern, dass wir innerlich weiter wachsen. Und der Leitmaßstab dafür ist der Predigtext, den wir eben gehört haben. Epheser 4, noch einmal: Lasst uns wachsen, verändern, in allen Stücken, in allen Bereichen, zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Im griechischen Urtext steht hier ein Verbum, das heißt also übersetzt laut Lexikon: wachsen, aber eben auch zunehmen, sich vermehren, sich vergrößern. Und eine ähnliche Aussage gibt die Bibel im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18, wo es heißt: wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also wir sollen weiterkommen auf dem Weg des Glaubens, wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Gott, unser himmlischer Vater, möchte unbedingt, dass wir uns verändern, dass wir geistlich wachsen. Das heißt, immer mehr auch Eigenschaften annehmen, die einem Leben mit Jesus immer gemäßer, ähnlicher werden. Paulus gibt einmal ein Lob an die Christen in Thessalonich, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Da hat er das offenbar bei vielen Menschen gesehen in der Gemeinde, die sind weitergekommen auf dem Weg des Glaubens. Denn Paulus schreibt, euer Glaube wächst sehr. Da haben sie das. Glaube, wenn er lebendig ist, ist nicht Stillstand, ist geschweige denn Rückschritt, sondern ist Bewegung, Wachstum, Vertiefung, Fortschritt. Euer Glaube wächst sehr. Und das ist die Frage, die ich an mich stelle. Und Sie können sie auch an sich richten. Stimmt das? Mein Glaube wächst sehr, Ausrufungszeichen, oder muss ich ein Fragezeichen daran machen? Leider werden ja unzählige Christen zwar immer älter, aber sie werden nicht reifer. Das ist ja ein Unterschied. Ich kann seit 75 Jahren mit Jesus leben, werde immer älter, aber werde ich denn reifer? Diese Menschen bleiben geistlich von Gott her gesehen eigentlich im Kleinkindalter. Die sind mal konfirmiert und danach ist nichts mehr passiert. Stillstand. Aber wir wissen, Stillstand ist meistens Rückgang, sagt ja der Volksmund. Stillstand ist Rückgang. So ist es auch mit dem Christsein bei vielen. Selbst wenn sie durchaus angefangen haben auf dem Glaubensweg, vielleicht bei der Konfirmation, aber dann zerbröselte das im Lauf der Jahre und Jahrzehnte. Und dann bleibt nichts anderes übrig nach Jahrzehnten, als dass die Leute dann bei der goldenen Konfirmation sich erinnern und beim Kaffeetrinken dann sagen, ja, bei unserem Pastor, oh, da haben wir aber ordentlich noch lernen müssen. Hat so welche hinter die Ohren gegeben, wenn wir es nicht konnten. Ah, was haben wir für Gesänge gelernt? Befiehl du deine Wege, Vers 1 bis 4 und 7 bis 9 und Luthers Katechismus. Und ich sage dann nur, und was hat's denn gebracht? Bitteschön, was hat's denn gebracht? Geistliches Wachstum vollzieht sich eben nicht automatisch. Ich muss als Jünger, Jüngerin, als Christ, Christin wachsen wollen. Ich muss das Bestreben haben. Und deswegen gibt es ja viele Angebote, Glaubenskurse, Alpha-Kurse, wo wir weiterkommen können im Glauben. Es gibt gute geistliche Literatur, es gibt christliche Veranstaltungen und. Der Wachstumsprozess, in dem Kinder Gottes Jesus immer ähnlicher werden können und sollen, heißt Jüngerschaft oder Nachfolge. Das ist das Wachsen. Jesus nachfolgen, mit ihm unterwegs sein. In Matthäus 9, Vers 9 heißt es, als Jesus Jünger berief, den Matthäus, Jesus sprach zu Matthäus, folge mir. Und Matthäus stand auf, und jetzt kommt es, und folgte Jesus. Also nicht nur zu Jesus kommen, sondern wenn ich zu ihm gekommen bin, dann das Folgen, das heißt mit ihm jetzt weitergehen. Gott hat ja verschiedene Weisen, um in das Leben der Seinen mehr und mehr die Art Jesu hineinzuprägen, also geistliches Wachstum. Das sind, man könnte sagen, Wachstumsvitamine. Wachstumsvitamine für das Christenleben. Und das Grundvitamin ist, ja welches? Vor allem das Wort Gottes. Wie wollen wir denn wachsen ohne die Grundnahrung, ohne, das ist kein Nahrungsergänzungsmittel für Christen. Wenn ich denn Lust habe, mal ab und zu mal irgendein Wort aus der Losung oder mal irgendeine alte Geschichte, die ich kenne, sondern es ist ein Grundnahrungsmittel. Da sind die Vitamine drin, im Wort Gottes. Wir haben es eben gehört. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also von dem, was wir in der Welt zu kriegen, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Durch den Heiligen Geist, der die Worte der Bibel mit unserem Leben zusammenbringt, kann unser Menschenleben sich mehr und mehr auf die Spur Jesu begeben. Da muss eben mein Herz offen sein und ich den Heiligen Geist wirken lassen. Heiliger Geist, ich sage es immer wieder, ist Gott in Aktion. Sofern Gott mit dir und durch dich und an dir was tut, das Wirken des Heiligen Geistes. Man kann ja die Bibel als eine Sammlung alter Kamellen sehen. Fromme Kamellen aus alter Zeit sagen mir heute überhaupt nichts. Ich muss das Wort Gottes verinnerlichen, verstoffwechseln. Es muss mich erfüllen und dann wird es mich verändern. Allerdings ist eine Hürde zu überwinden, liebe Gemeinde, die uns angeborene Trägheit, die angeborene Trägheit. Ich war in Physik in der Schule nie besonders gut, aber so ein bisschen hat man ja denn doch noch behalten, auch über die späten Jahre hinweg. Also wenn ein Gegenstand oder ein Körper in Bewegung kommen soll, klar, dann muss eine Kraft auf ihn einwirken, damit die träge Masse in Bewegung gesetzt wird. Von sich selbst aus kann sie es nicht. Und deswegen brauchen wir Wachstumsimpulse. Also wenn Sie die ganze Predigt vergessen und werden doch erstaunlicherweise mal gesagt, na, was hat der Pastor denn gesagt, dann können Sie ein Wort behalten, Wachstumsimpulse. Das ist heute das Thema. Gott benutzt immer wieder eine ganz bestimmte Kraft, um unseren Charakter, unser Wesen, unser Denken, Fühlen und Verhalten zu verändern. Es gibt noch andere Weisen, aber ich will mal eine jetzt hier nehmen. Das ist die Kraft der Umstände, der Lebensumstände. Man könnte sagen, wir wachsen im Glauben nicht zuletzt umstände halber. Durch die Umstände, die wir in unserem Leben erleben, die können uns, wenn es gut geht, zu geistlichem Wachstum bringen. Das Lesen der Bibel, das beschränkt sich bestenfalls auf eine Zeit pro Tag. Vielleicht morgens die Losung lesen oder einen Bibelabschnitt. Aber mit den Umständen deines Lebens, da bist du den ganzen Tag beschäftigt. Und dazu gehören ja nicht nur Erfolge, Freude, Gesundheit, Geborgenheit, Glück, sondern dazu gehört auch Krankheit, Scheitern, Schmerzen, Niederlagen und Pleiten, Traurigkeit und. Jesus sagt uns ohne Beschönigung, dass wir in der Welt, in unserem Leben auch Schwierigkeiten haben werden. Das ist Ihnen nicht neu, mir auch nicht. Aber es steht auch schon in der Heiligen Schrift. Wir müssen uns nicht wundern, wenn es Dicke kommt im Leben, früher oder später. Jesus sagt, Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Mensch, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mensch, was passiert jetzt noch? Mann, wie komme ich hier wieder raus? In der Welt habt ihr Angst. Unter jedem Dach ein Ach, sagt der Volksmund. Ich habe das schon hier in der Predigt früher einmal erwähnt, aber es ist sehr eindrücklich, deswegen wiederhole ich mich. Die Politiker wiederholen sich auch bei jeder Gelegenheit, dann darf man so ein kleiner Pastor das auch machen. Es hat ja das große Zugunglück damals, das tragische Unglück bei Eschede in der Heide gegeben am 3. Juni 1998 mit 101 Toten. Gar nicht weit von hier, Eschede, Hinterzelle. Und da hat dann auf der Gedenkstätte, ein paar Wochen nach dem schrecklichen Unglück, dann war immer noch ein Meer von Blumen und Blumen. Und da hat einer einen Zettel reingelegt, gar nicht aufwendig, einfach so ein großes Blatt Papier. Und daraufhin hatte er einen Text von Friedrich Schiller geschrieben aus der Braut von Messina. Und da heißt es, das hat er da in Eschede an dieser Unglücksstelle niedergelegt. Durch die Straßen der Städte vom Jammer gefolget, schreitet das Unglück. Lauernd umschleicht es die Häuser der Menschen. Heute an dieser Pforte pocht es, morgen an jener. Aber noch keinen hat es verschont. Liebe Gemeinde, da kann kein Mensch was gegen sagen. Das ist doch die Wahrheit. Das Leid, die Not umschleicht die Häuser. Heute an dieser Pforte pocht es und morgen an jener. Aber noch keinen hat es auf die Dauer verschont. Das ist keine Angstmache, das ist nüchterner Realismus. Und ein Mensch, der in Saft und Kraft ist und vor Kraft nicht laufen kann, und das Konto ist voll und er hat eine super Partnerschaft, nichts Schweres im Leben, dieser Mensch soll sich freuen über die Gegenwart, aber ich sage, er hat die tiefsten Erfahrungen seines Lebens noch vor sich. Es sind, Gott sei der Dank, ja nicht immer nur große Probleme und Nöte, aber alle Schwierigkeiten spielen im Leben eine wichtige Rolle, wenn es um unser geistliches Wachstum geht. Wachstum Umstände halber, habe ich gesagt. Im 1. Petrus 4, Vers 12 wird uns gesagt, dass Probleme, Nöte, Bedrängnisse eigentlich was Normales sind. Hier heißt es im Wort Gottes, meine lieben Freunde, ihr Christen in Elia, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch kommt. Ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Christus gelitten hat. Ja, das ist wahr. Gott gebraucht auch und gerade die notvollen Probleme unseres Lebens, um uns näher zu sich zu ziehen. Raus aus der trügerischen Sicherheit hin zu ihm. Rick Warren, ein bekannter Baptistenprediger, Buchautor, der hat geschrieben, ich zitiere, die intensivsten Erfahrungen mit Gott werden Sie wahrscheinlich in den dunkelsten Stunden Ihres Lebens machen, wenn Ihr Herz zerbrochen ist, wenn Sie sich einsam fühlen, wenn Ihre Möglichkeiten erschöpft sind, wenn der Schmerz am größten ist und Sie sich Gott ganz zuwenden. Im Leid lernen wir, unsere ehrlichsten, aufrichtigsten und wirklich von Herzen kommenden Gebete zu sprechen. Ja, ich denke, das stimmt. Furchtbare Zeiten im Leben können fruchtbare Zeiten sein. Da muss man nur das R so ein bisschen nach vorne rücken. Furchtbare Zeiten können, müssen nicht, aber können fruchtbare Zeiten werden. Gott hätte doch damals den Josef vor dem Gefängnis beim Pharao bewahren können. Hat er nicht? Gott hätte den Daniel vor der Löwengrube bewahren können. Hat er nicht? Gott hätte den Paulus vor 3 Schiffbrüchen und 4 Folterungen bewahren können. Hat es nicht getan. Er hätte die 3 frommen Männern vor dem Feuerofen des Nebukadnezar bewahren können. Er hat es nicht getan. Er ließ sie solche Nöte durchmachen und sie kamen Gott näher. Viel näher als in den Zeiten, wo High Life war. Schwierigkeiten, Nöte, Enttäuschungen, Traurigkeit und sind wie Wegweiser. Sie weisen uns an, unseren Blick nun auf Gott zu richten. Wohin denn jetzt sonst? Auf ihn zu vertrauen, statt auf uns selbst oder auf andere Menschen. Luther hat es doch in diesem bekannten Choral formuliert, kennen wir alle. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Ist doch die Wahrheit, ist doch Realismus. Paulus schreibt 2. Korinther 1, Vers 9, aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse. Also ganz gleich, liebe Gemeinde, wie dein Problem aktuell beschaffen sein mag, es geschieht nichts, ohne dass Gott das in deinem Leben zumindest zugelassen hat. Und der Herr möchte selbst das, was jetzt nicht gut ist, noch zum Guten wenden, zum Guten für dich nutzen. Selbst wenn der Teufel oder Menschen es als Werkzeug zum Schlechten verwenden wollen. Die Gefahr ist ja immer, wenn wir ins Leid kommen, wenn schwere Belastungen sind, dann ist die Gefahr, dass wir mit Gott hadern. Das, wieso ich, womit habe ich das verdient? Immer ich. Ich habe doch gebetet und jetzt passiert das, dieser Hader. Leid kann ein Brecheisen des Unglaubens sein, das uns von Gott wegziehen will. Mann, habe ich gestaunt, als ich ein Wort vor vielen Jahren gelesen habe von der Hildegard Knef. Wer kennt sie noch? Die Sängerin und Schauspielerin. Na, da gehen eine ganze Reihe Hände hoch. Gut, also Hildegard Knef, können wir sagen, ja, was soll die uns denn jetzt wohl sagen? Die Frau war ja im illustrierten Fernsehen immer Hildegard Knef und ihre Songs sind weithin bekannt gewesen. Die Frau war ja über Jahrzehnte immer mit Krebs belastet. Also ihr Leben ist über Jahrzehnte ein Krebs nach dem anderen, Heilung, Krebs, ein elendes Auf und Ab. Und da hat der Reporter sie gefragt, in irgendeiner Frauenzeitschrift, weiß ich, wo ich das damals abgeschrieben habe, da fragt der Reporter, ist Gott eine Frage für Sie? Hildegard Knef, nein, ich glaube an Gott. Weitere Frage, hat Ihnen der Glaube in schwierigen Situationen geholfen? Jetzt kommt's. Und die hatte ja nun wirklich mit Jahrzehnte Krebs viele schwierige Situationen. Hat Ihnen der Glaube geholfen? Sie sagt, ja. Zu meiner Schande muss ich geschehen, ich habe mich Gott vor allem zugewandt, wenn ich in fürchterlichen Situationen war. Naja, das kennen wir, Not lehrt beten. Ja, Reporter sagt, gerade dann mussten sie doch Gott als ungerecht empfinden, weil sie so viel leiden mussten. Und jetzt kommt es, sie sagt, stimmt, aber was ist ungerecht? Wir Menschen können nur sagen, was unter uns Menschen ungerecht ist. Was vor Gott ungerecht ist, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das ist wahr. Wenn ich sage, wie kann Gott das zulassen, dann maße ich mir an, ich hätte einen Maßstab, wo Gott recht handelt und wo er Unrecht handelt. Und da sagt die Knef, so einen Maßstab haben wir doch nicht. Wir können nur sagen, dass in unserem Bereich Recht und Unrecht ist. Aber was vor Gott Recht und Unrecht ist, das weiß ich nicht. Und dann kann man vieles auch mal ruhen lassen. Gott muss sich vor meinem kleinen Maßstab nicht verantworten. In der Allgemeinwahl gibt es diese Rabenau-Geschichten. Kennen Sie die? Diese Comics. Jeden Tag ist da eine drin, nicht? Da ist auch so Männchen, ruft zum Himmel, zum Wolken, warum? Das ist die Frage des Menschen. Warum? Warum, Gott? Warum? Und da kam von oben die Antwort, warum nicht? Ja, das ist es. Wenn Gott dich mal fragt, mich, wenn ich mich beschwere, Gott, warum, warum, warum? Muss ich mal damit rechnen, dass er mich fragt, ja, warum denn nicht? Alles, was mit unserem Leben geschieht, hat auch eine geistliche Bedeutung. Alles, wirklich alles. Und dazu gehören diese Wachstumsimpulse, Umstände halber. Und genau das sagt diese Bibelstelle, die zu den am häufigsten zitierten und auch am meisten falsch verstandenen der Bibel gehört. Römer 8, 28. Viele von uns werden das kennen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, wie geht's weiter? Alle Dinge zum Besten dienen. Bekannte Stelle und oft so missverstanden. Aufgepasst, es heißt hier nicht, wer Gott liebt, bei dem läuft im Leben alles so, wie er es gern hätte. Paletti. Hier steht auch nicht, wer Gott liebt, bei dem hat auf Erden immer alles ein Happy End. Auch das stimmt ja nicht. Es hat nicht alles ein Happy End. Auch für Christen nicht auf Erden. Vieles in dieser Welt geht nicht gut aus. Wir leben doch nicht mehr im Paradies. Was verlangen wir denn? Wir leben jenseits von Eden. In einer von ihrem Schöpfer abgefallenen Welt, und da stecken wir alle mit drin. Nur im Himmel ist es vollkommen. Nur im Himmel. Das ist keine Vertröstung auf ein besseres Jenseits, sondern das ist nüchterner Realismus. Nüchterner Realismus. Bekennende Christen, gläubige Christen, sind nicht unbedingt gesünder, sind nicht reicher, sind nicht schöner, sind nicht klüger als Nichtchristen. Gläubige Christen leben nicht immer länger. Sie sterben nicht grundsätzlich schmerzfreier. Sie sind in der Liste der reichsten Menschen der Erde sicherlich kaum vertreten. Und die Gläubigen, die das Pech hatten zur Zeit der Pest, oder des Dreißigjährigen Krieges zu leben, oder der beiden Weltkriege. Die hatten genauso große Chancen, dahingerafft zu werden wie die anderen. Und warum sollte es ihnen auch besser gehen, den Christen, als Jesus und den 12 Jüngern? Von den 12 Jüngern starben vermutlich 11 einen unnatürlichen Tod. Und die Liste der Christen, die in besonderer Gemeinschaft mit ihrem Herrn standen und dennoch von Leid geplagt waren, ist endlos. Ich habe das in meiner Gemeinde manchmal erlebt, dass Nichtchristen sagten, guck mal, der ist immer zur Kirche gelaufen, so ein Frommer, und jetzt muss er so leiden. Ja, das so einfach geht es nicht auf. Dein und mein Leben ist aber keine sinnlose Mischung von Zufall, Pech und Glück. Der Herr unseres Lebens hat auch für dich und mich einen vollkommenen Plan. Fehler mache ich, aber Gott nicht. Alle Dinge zum Besten dienen. Gottes Plan für unser Leben schließt alles ein. Und wenn alle Dinge zum Besten dienen, dann dienen auch die Tage und Jahre, Zeiten dazu, wo du mal durch ein dunkles Tal gehst. Ja, das auch die Sünde, auch unser Versagen, unsere Verletzungen. Alles dient, wird reingenommen in den großen guten Plan Gottes für unser Leben. Auch die Krankheiten, ja. Auch das Scheitern, die Pleiten, die Trennungen. Gott, nur er, kann aus dem Schlimmsten im Leben immer noch etwas Gutes machen. Das möchte ich dir und mir neu heute sagen. Zum Besten will er es machen. Vieles von dem, was in dieser Welt, in unserem Leben geschieht, ist ja eben nicht gut. Ist manchmal sogar schlimm und böse. Aber Gott steht über dem allen und er kann das einbauen. Ich bin kein guter Typ im Haushalt, aber so viel habe ich ja auch ein bisschen Ahnung. Wenn man einen Kuchen backen will, naja, was braucht man dazu? Hoffentlich sage ich es jetzt nicht verkehrt, aber Mehl natürlich, Butter, Zucker, Eier, vielleicht manchmal auch noch Hefe und noch manches andere. All diese Zutaten, die du beim Kuchenbacken gebrauchst, wenn du die einzeln nimmst, schmecken überhaupt nicht. Vielleicht schmeckt es sogar richtig schlecht. Aber zusammen gebacken gibt das einen leckeren Kuchen. Und so ist es auch in unserem Leben. Einzelne Dinge, auch die schlechten, die uns so Mühe machen, wenn sie eingebunden sind in Gottes Plan für dein und mein Leben, wenn sie Wachstumsimpulse in uns auslösen, näher zu Jesus, dann ist es gut. Ja, es geht nicht selten nach dieser Erfahrung. Erst dann, wenn man gescheitert ist, wird man gescheiter. Das ist so. Das muss man im Leben erst lernen. Vielleicht hast du es auch mal schon erlebt. Du bist irgendwo gescheitert und dann bist du gescheitert geworden. Ach ja, hier meldet sich sogar jemand. Nicht? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Also diese wunderbare Zusage gilt nur für Menschen, die als Kinder Gottes mit Jesus als ihrem Herrn leben. Nicht für Hinz und Kunz, für jedermann, sondern es ist ein Wort an Menschen, die Jesus ihr Leben geöffnet haben. Sorgen, Schmerzen, Nöte führen nicht automatisch zu Wachstum im Glauben. Und sehr viele Menschen, ich habe schon gesagt, werden im Gegenteil verbittert, sie hadern mit Gott, sie verhärten im Unglauben. Und sie empfangen keine Wachstumsimpulse und wachsen nicht geistlich im Vertrauen auf Jesus. Du und ich, wir sind eingeladen, verlass dich felsenfest darauf, dass Gottes Weg mit dir auch gegen den Augenschein zum Guten führt, wenn du bei ihm bleibst und mit ihm gehst. Und darum konzentriere dich nicht zu sehr und immer wieder auf deine gegenwärtige Not, wenn du darin steckst. Denke doch nicht immer kurzsichtig, sondern bedenke das endgültige Ziel, das Ende aller Lasten und Schmerzen. Wir brauchen Perspektive. Was heißt denn Perspektive? Ist ja ein Fremdwort eigentlich. Kommt aus dem Lateinischen. Perspektivus heißt durchblickend. Also wenn du Perspektive im Leben hast, dann bleibst du nicht an der Oberfläche stehen. Ach, die Krankheit, ach, die Ehe, ach, die Kinder sind so. Nein, durchschauen, Perspektive, durch die Schwierigkeiten durchschauen. Römer 8, Vers 18. Da hat der Paulus diese Perspektive. Ich bin ganz sicher, sagt er, dass alles, was wir jetzt erleben, nichts ist. Nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Also, ich komme endlich auch zum Schluss. Schatten machen dich bange, aber vergiss nicht, es gibt ja das Licht. Und wenn viel Schatten in deinem Leben sind, gibt es solche Zeiten, dann sind ja diese Schatten eigentlich der Hinweis, es gibt auch Licht. Wir sagen immer, wo Licht ist, ist auch Schatten, aber es gibt das Umgekehrte ja auch. Wo Schatten ist, da ist auch Licht, denn sonst gäbe es keinen Schatten. Psalm 84, glücklich die Menschen, die dich, Gott, für ihre Stärke halten und von Herzen dir folgen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Ist das nicht schön von Luther übersetzt? Von einer Kraft zur anderen. Und hinterher sagst du, Mensch, wie ich die Zeit damals durchgestanden habe, ich verstehe es nicht. Wenn ich das vorher gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich gesagt, schaffst du nie. Aber ich bin durchgekommen, es hat gereicht. Von einer Kraft zur anderen, von einem Tag zum anderen, von einer Woche zur anderen. Oder wie es in der modernen Übersetzung heißt, mit wachsender Kraft hindurchgehen, mit stets neuer Kraft. Das sind die Wachstumsimpulse des Glaubens. Summa summarum, Quintessenz, gib niemals auf in schwerer Zeit, sondern wie die Bibel es sagt, wachse in allen Stücken, in allen Bereichen, in jeder Hinsicht, zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und wie unzählige Menschen vor dir, kannst du diese Wahrheit dann erfahren. Ich las sie bei der Besichtigung einer kleinen Dorfkirche auf der Insel Usedom. Dort stand auf einem ganz alten Gemälde zu lesen, es werden unsere Wunden allein von Gott verbunden. So ist es, liebe Gemeinde. Es werden unsere Wunden allein von Gott verbunden. Amen.